Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Deadline Day. Simon, der 20. Spieltag ist rum, Junge. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Kommt doch nicht. Ausleihe doch weg. Ausland, nicht Ausland. Das ordnen wir jetzt gleich alles ein. Heute zeichnen wir extra an einem Montagnachmittag auf. Die gute alte Transferperiode endet nämlich in wenigen Stunden. Und hier, wie ich schon gesagt habe, überschlagen sich, genauso wie ich auch, die Ereignisse. Das ordnen wir jetzt ein. Wir gehen in unsere Episode und organisieren uns mal, ne? Wieder ganz strukturiert. Gleich das Thema Recap, ja, den letzten Spieltag, den müssen wir auch noch aufbereiten. Himmelaschenzwirn, was da schon wieder passiert ist. Ganz viele Brüche, ja. Insbesondere für dich. Dazu später mehr. Dann unser Go-To, ja, ganz klassisch wieder unser Ranking, unsere Top 3 Mannschaften und im Lieferservice gleich wieder unsere Schmankerl, ja, Kaufempfehlungen, Name-Dropping, Spielerduelle noch und nöcher. Rein mit uns, Junge. Recap. Da sind wir. Boah, Junge. Hier, also der Ticker, der knallt hier schon den ganzen Tag durch. Ich auch. Also das ist ja Wahnsinn, was da gerade passiert, ne? Ich liebe Deadline Days.
Ja, kann ich dir nur beipflichten, Melo. Also bei mir geht's auch rauf und runter. Ständig blinkt mein Handy auf mit irgendeiner neuen Transfermeldung von Florian Plettenberg oder von Fabrizio Romano. Das ist echt immer diese Deadline Days, die sind so verrückt. Also wirklich, da kommt sekündlich kommt eine neue Meldung über X-Rein oder über andere Kanäle. Das ist richtig krass. Ich habe sogar heute Nachmittag zeitweise bei Sky mal reingeschalten und die Deadline Day Show angemacht, um irgendwie nichts zu verpassen, weil ich liebe das immer, wenn es so rauf und runter geht und wenn es dann noch so Blockbuster-Deals gibt, so kurz vor Toreschluss und die Ereignisse, die überschlagen sich dann einfach, ne? Da gibt es dann unerwartete Wendungen, dazu kommen wir gleich auch noch. Also so ein Deadline Day, der hat schon was. Also ich kann ihm schon was abgewinnen, bin ich ehrlich.
Boah, ehrlich, da bist du 2 Stunden mal offline, du bist sofort in einem anderen Universum und kannst Kickbase wieder löschen. Wirklich, da bist du weg vom Fenster, wenn du jetzt an so einem Deadline-Day hier nicht aber sowas von sekündlich aufpasst. Hier, der ist weg, musst direkt wieder verkaufen, sonst ist es vorbei, Alter. Die Kurven, die gehen mittlerweile hier, die schlagen so täglich aus. Also da ist nichts mit abwarten und mal gucken, was passiert oder so. Hier musst du sowas von auf Zack sein. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Hier schon wieder, Alter, hier muss vorerst, oh Gott, Himmelausschuss werden. Der Wechsel ist geplatzt. So, das ordnen wir mal alles ein. Wir fangen mal ganz entspannt an. Ja, bei den wichtigen Dingen. Deadline Day hin oder her, egal was an Transfers passiert. Ich hab dich wieder rasiert, Junge.
Ja, Melo, so voll würde ich den Mund gar nicht nehmen. Und ich musste auch so ein bisschen gegenhalten. Im Intro hast du gesagt, es war ein brüchiger Spieltag. So brüchig war der gar nicht. Also mein SV Werder hat den ersten Sieg in 2025 eingefahren. Das war.
Hört man mein Klatschen? Ja, ne? Hört man das?
Danke, verdient, ja. Nehme ich. Also das war alles andere als brüchig, sondern sehr angenehm sogar. Und in unseren Duellen, die wir uns ja hier, oder ja, in diesen Duellen, in denen wir uns immer befinden, Spieltag für Spieltag, konnte ich zumindest immer in 2 unserer 3 Duelle besser abschneiden als du. Und um genauer zu sein, in unserer Punktelieferanten-Championship bin ich vor dir gelandet. In der Creator-Liga bin ich vor dir gelandet. Und bin da sogar Spieltagsdritter geworden. Das kann sich sehen lassen. Aber ja, in dem für mich wahrscheinlich, so ehrlich muss ich sein, wichtigsten Duell, in unserem Fokusspieler-Duell, da habe ich mal wieder, ja, wie nenne ich es? Da habe ich
eine ausbaufähige Performance hingelegt.
Ah, das war vor allem, lass uns damit einfach mal anfangen. Sonst schieben wir das immer ans Ende und dann muss ich die ganze Episode warten, bis ich dann hier meine Schmach kriege.
Ich drücke am Ende sowieso noch einen rein, keine Sorge. Also fang an.
Ja, davon gehe ich aus, aber lass uns das hier vielleicht mal an Anfang ziehen. Zur Ausgangslage, ich habe mich ja für Justin Jimmer entschieden, weil wir wollten diesen Fokusspieler ja im Sinne des Jokers setzen. Und man musste vor dem Spieltag davon ausgehen, dass Justin Jimmer als Joker eingesetzt wird. Und du hast dich für Can Usun entschieden von Eintracht Frankfurt, der ja auch in den letzten Spielen eigentlich immer nur als Joker zum Einsatz kam. Von daher waren die Spieler auf jeden Fall richtig gewählt, würde ich jetzt mal behaupten. Dann stand zu meinem Überraschen Justin Jimmer Freitagabend in der Startelf gegen Mainz 05 und hat sogar 90 Minuten durchgespielt.
Ja, ich wollte diese App schon löschen.
Ja, und ich habe mich schon als der sichere Sieger gefühlt.
Ja.
Und dann hat Justin Jimmer trotz des 1-0-Sieges seiner Bremer, glaube ich, nur magere 54 Punkte gemacht. Und dann habe ich schon so leichte Zweifel gehabt. So, boah, reicht das? Und er hat 90 Minuten gespielt und dann nur 54 Punkte. Das könnte dünn werden, je nachdem, wie Usun performt. Mhm. Ey, und dann Sonntagnachmittag. Ich habe das Spiel nicht geguckt, Frankfurt gegen Wolfsburg. Aber ich habe auf mein Handy geschaut und dann blinkte da eine Nachricht von dir auf, wo drin stand, Usun ist der Beste oder so, oder mein King Usun. Ja, und dann bin ich in die Kicker-App gegangen und habe gesehen, dass der als Joker geknipst hat. Und ich dachte mir so, oh Mann, das beschreibt wirklich meinen Einstieg in das Jahr 2025, was unsere Fokusspiele angeht. Ey, ich greife dann nur in die Grütze.
Das beschreibt meine Expertise, Junge. Nichts anderes.
Nicht mal mein Justin Jimmer kann mich mehr retten.
Ja, und so viel zum Thema große Töne, die du spuckst, ne? In deinem Beitrag. Übrigens auch wieder die Community auf meiner Seite, irgendwie über 70%, ja, die gesagt haben, Usun ist die richtige Wahl. Alles richtig, Jungs und Mädels. Also, ihr wisst, auf wen ihr euch verlassen könnt. Und ich.
Mir gehen so langsam
auch
die Argumente aus, ja. Also, letzte Woche wollte ich sie noch alle auf meine Seite ziehen und, hab ihnen Honig ums Maul geschmiert, dass Justin Jimmer doch hier der Heilsbringer ist und, sie haben sich doch gegen mich entschieden und, leider mit Recht.
Und back to back to back, wieder ein Spieltagssieg in dieser Kategorie. Und ich möchte jetzt schon mal vorausschauend an das Ende dieser Episode hängen. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus für den kommenden Spieltag mit meiner neuen Wahl des Fokusspielers. Aber dazu gleich unter Lieferservice mehr.
Ja,
so.
Ja, wobei.
Und jetzt darfst du wieder prahlen mit deinen anderen zwei komischen Kategorien da, die. Da geht's
genau,
ja
jetzt muss ich mich besser fühlen, deswegen lass uns doch mal in die Creator-Liga reingehen und da so ein bisschen den Spieltag-Revue passieren lassen. Fang du einfach mal an, Melo.
Ja, Creator-Liga, solide Mittelfeld, so da, wo ich hingehöre jetzt in der Rückrunde. Ich bin irgendwie Siebter geworden von 13 Spielern, 760 Punkte gemacht. Hätte ein bisschen mehr sein können, hätte ich mir gewünscht. Wieder ne, komisch, diese Performance da der Leipziger, die haben da reingeschissen. Ansonsten hätte ich da, glaube ich, auch wieder ganz gut Richtung 1000 Punkte abschneiden können. Aber so ist das im Moment. Ich habe auch schon gesehen, dann zweite Halbzeit, Openda gar nicht mehr auf dem Platz. Das ist hier nichts mehr. Da kannst du das Spieltagsgeschehen hier schon wieder ganz zur Seite legen und dich auf den schönen Abend freuen. Ja, ich bin ja dann auf Schalke gefahren in großer, großer Motivation, dass wir da auch oben ranrücken, auch da reingeschissen, aber auch da gleich später mehr zu. Von daher, grundsolide, aber ja, ich darf eh keine großen Sprünge erwarten mit dem Team im Moment. Abgehakt, fertig. In der Challenge auch irgendwie, ja, knapp, eigentlich nur so 130 Punkte hinter dir, aber trotzdem von der Platzierung her, ich bin 75. geworden, aber trotzdem an so einem Spieltag über 1200 Punkte zu machen, ist auch schon gut. Aber da hast du echt einen ganz guten Drive hingelegt und 1351 Punkte, knapp verpasst die Top 20. Respekt, muss ich dir in diesem Fall auch einmal zollen. Diesen einen Spieltagssieg, den du da jetzt mal geholt hast.
Also ja, danke. Ne? Ja, es fühlt sich tatsächlich gut an.
Ja. Weißt du, wie ich mich jedes Wochenende fühle?
Ja, wirklich. Also dieses Jahr in der Championship, in der Punktelieferanten-Championship, da läuft es wirklich nicht gut. Da, aber vielleicht hat sich bei dir auch so eine Gewohnheit, jetzt hat er so eine Gewohnheit eingesetzt. Also wahrscheinlich freust du dich gar nicht mehr, wenn du vor mir finishst. Ich kenne das aus der Vorsaison. Da ist mir das auch jede Woche widerfahren. Aber ich muss nochmal die Brücke zurück zur Creator-Liga schlagen, denn ich habe endlich mal wieder mit Harry Kane feiern können. Zwei Tore erzielt gegen Kiel, 272 Punkte. Mein punktestärkster Spieler gewesen an diesem Spieltag. Gern gesehene Punkte, bin ich ehrlich. Auch die von Kane waren in den letzten Wochen etwas dünner als vielleicht erhofft. Dann habe ich mich echt komplett durchgelackt mit Kilian Cedilha von Freiburg.
So Ratte, ehrlich.
Ja, ey, das war wieder so ein typischer Simon-Move. Aber man muss mir zugute halten, ich habe darauf spekuliert, dass er innerhalb der Bundesliga wechselt, weil da kamen dann Gerüchte auf, dass er zum VfL Wolfsburg wechseln könnte als neuer Rechtsverteidiger. Dann konnte man sich da irgendwie nicht einigen und dann hat sich der Wechsel zerschlagen. Aber ich habe trotzdem in Kickbase an ihm festgehalten und ihn nicht verkauft, sondern ihn einfach dann gehalten und wollte der Dinge harren bis zum Transferende, ob nicht vielleicht doch noch was passiert. Dann kamen zwischenzeitlich Gerüchte auf um Auslandswechsel. Ich glaube irgendwie Como in Italien oder irgendwas in Frankreich waren an ihm interessiert. Da hatte ich dann schon leichte Panik. Ja, und dann, ich glaube, zu unser aller Überraschung stand er in der Startelf am vergangenen Spieltag gegen Bochum und trifft dann auch noch zum 1-0 nach Ecke und holt mir da 254 Punkte. Ey, ich bin fast im Dreieck getitscht vor Freude. Das war richtig geil. Mein mein Gittens hat 151 Punkte gemacht gegen Heidenheim. Das war auch eine ganz solide Leistung ohne Scorer. Mein Stiller, der enttäuscht mich irgendwie. Nur 84 Punkte? Ah, weiß ich nicht. Klar, verloren mit seinen Stuttgartern, aber irgendwie habe ich mich auch gedanklich darauf eingestellt, dass ein Stiller auch grüne Balken holt, wenn Stuttgart verliert. Ein bisschen ärgerlich. Amura nur 78 Punkte, ja, war okay. Klar, ne, war ein Unentschieden gegen Frankfurt, er hat das Tor nicht erzielt, aber ja, geht ja, auch
das
besser.
Das war ärgerlich, ne? Zumal ich ihn auch in der Privatliga habe. Ne? Und da habe ich auch Kane. Ich darf es auch immer nur wiederholen, ey. Wir haben den kleinen Sturm, ne? Ich in der privaten Liga, du in der Creator Liga. Das hat mich dann doch auch sehr geärgert. Aber war abgefälscht oder so, ne? Von Tuta, oder?
Ja, ich glaube sogar irgendwie als Eigentor gewertet.
Oder Eigentor sogar, ne?
Genau, ja, ja. Ich meine, dass Amura sogar noch, der hat noch 22 Punkte an Korrekturen drauf bekommen. Wahrscheinlich sind das dann irgendwie, hat sich das dann ergeben durch Eigentor erzwungen oder irgendwie sowas. Genau. Also der hat für die Aktion dann schon noch ein bisschen was bekommen, glaube ich. Mein Nusa und mein Haidara, auf die ich spekuliert habe, also Nusa ist ja schon noch ein Eckpfeiler in meinem Team, die saßen beide zu Beginn nur auf der Bank. Das hat mich dann schon echt extrem gebrochen, so weil ich dachte, da so easy points gegen Union Berlin, die waren eingeplant und dann sitzen beide auf der Bank. Und ich glaube, sie kamen aber dann zur Halbzeit. Also sie haben dann beide die zweite Hälfte gespielt, ja, noch ein paar Pünktchen geholt. Ja, aber das war es dann eigentlich auch schon. Also ich hatte dann auch drei Spieler, die gar nicht gespielt haben. Konnte man davon ausgehen, ja, aber trotzdem mit 8 Spielern 969 Punkte, Platz 3 in der Creator Liga an dem Spieltag ist schon ganz gut. Und ich habe wirklich noch gut Geld auf dem Konto, das ich jetzt mit Bedacht einsetzen möchte und da vielleicht auch auf den ein oder anderen Deadline-Day-Transfer noch...
Perfekt.
Ja, da werde ich auf jeden Fall noch zuschlagen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Namen.
Gute Überleitung, denn da sprechen wir gleich drüber. Was passiert denn gerade bei den ganzen Transfer-Tickern und Co.? Das bewerten wir gleich mal. Und was ist schon passiert? Ja, und worauf dürfen wir uns freuen und worauf dürfen wir uns einstellen? Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sprechen wir gleich drüber. Aber lass uns nochmal ganz kurz zwei, drei Highlights, Lowlights des vergangenen Spieltags in den Fokus rücken. Und da ist für mich ein absolutes Lowlight als Schickbesitzer passiert, aber auch für alle, die trotzdem irgendwie per Unfall oder wie auch immer an Boniface festgehalten haben, ein Highlight passiert oder ihn dann irgendwie noch spekulativ da irgendwie abgeschwatzt haben, irgendjemanden oder vom Transfermarkt noch geholt haben für einen günstigen Euro, steht der Bruder einfach mal in der Startelf, ne? Was fällt einem Alonso ein, so einen Move hinzulegen? Also was geht in so einem Kopf von Alonso vor? Ist das eine Art Vertrauensbeweis? Guck, wir stehen trotzdem hinter dir und du kriegst hier deinen Startelf-Einsatz und du gehörst zum Team und geh weiter und ist halt wichtig für die Psyche. Oder will er mit solchen Moves eigentlich immer nur zeigen, dass er anders denkt als alle anderen Trainer in Europa und er da irgendwie so ein Brain ist? Also was ist die Intention? Ich meine, er hat es ja auch zurückgezahlt mit einem Törchen, ne?
Ja,
was also mich ja sehr negativ stimmt als Schickbesitzer, ne?
Ja gut, Schick kam ja dann rein und hat trotzdem noch sein Tor gemacht.
Ja,
und also ich glaube auch alle Schickbesitzer sind auf ihre Kosten gekommen, wenn es vielleicht auch zum Anpfiff nicht so aussah, aber Punkte sind
da teilweise für über 50 Millionen jetzt in den letzten Tagen über den Tresen gegangen, ne? Und das für 45 Minuten Einsatzzeit in den nächsten Monaten.
Tja, das ist so das Risiko, was immer mal wieder mitschwingt in so Transferperioden, ne? Bei uns Kickbase-Managern, speziell wenn halt die Saison läuft und Transfers getätigt werden können, dann aber auch manchmal nicht durchgehen, wie eben bei Boniface, ist halt schon krass, ne? Er steht mit einem Bein da in der Wüste bei An-Nassr und wird schon vom Training freigestellt für Verhandlungen, es wird öffentlich kommuniziert. Ich meine, wir saßen hier letzte Woche zusammen an Ort und Stelle in diesem Podcast und sind eigentlich davon ausgegangen, dass es nur noch eine Frage von Stunden ist, bis Vollzug gemeldet wird. Ja, und dann hat sich der Transfer aber doch zerschlagen, weil Al-Nassr dann sich für einen anderen Stürmer entschieden hat, mit dem man halt parallel in Verhandlungen war. Und das ist halt das Geschäft. Aber ich mache da irgendwie auch Boniface überhaupt keinen Vorwurf. So, das war alles mit dem Verein abgesprochen, das war alles klar kommuniziert. Und Leverkusen schien einem Transfer ja auch nicht abgeneigt. So, die haben sich gedacht, komm, 60 Millionen plus etwaige Boni, die halt noch oben drauf kommen, das Angebot müssen wir halt annehmen. So, und Boniface hat das Gleiche gedacht. Ey, ich kann da das Dreifache verdienen, dann mache ich das. Also es war jetzt nicht so, dass dieser Transfer irgendwie ja für Unruhe im Verein gesorgt hätte. Und als dann der Transfer nicht zustande kam, dann war halt für Alonso schnell klar, okay, Boniface ist im Saft, der ist wieder ins Training integriert und ist sofort eine Startelf und eine Kaderoption. Ja, und dann ist es halt ein sportlicher Wettbewerb. Schick hat die letzten Wochen alles gespielt und dann musste halt mal irgendwie ein bisschen rotiert werden und wohl dem, der zwischen einem Schick und einem Boniface sich entscheiden darf. Ja, und Boniface, der ist halt einer der besten Bundesliga-Stürmer und hat das halt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem er halt reinkommt und als wäre nichts gewesen, dann da sein Tor erzielt. Ja, und das, wir haben jetzt, glaube ich, Live-Uhrzeit ist 18.30 Uhr ungefähr. Wir haben jetzt noch anderthalb Stunden, ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet und ich glaube, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, bei Boniface wird nichts mehr passieren und das bedeutet, alle, die jetzt Boniface vor lauter Panik letzte Woche verscherbelt haben, die ärgern sich jetzt. Die Schickbesitzer, die ärgern sich jetzt, weil Boniface bleibt. Also der hat auf jeden Fall Schwung in alle Kickbase-Ligen reingebracht mit seinem geplatzten Transfer. So viel steht mal fest.
Aber was wäre denn so eine Empfehlung, die wir jetzt abgeben würden Richtung Schickbesitzer? Und was wäre eine Empfehlung Richtung Boniface-Besitzer? Tauschen, verkaufen, kaufen. Also was sollen wir jetzt sagen? Kauft Boniface, kauft Schick, behaltet den.
Also mein Bauchgefühl sagt mir, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, so dramatisch ist es nicht.
Ich, jeden fucking Tag, jeden.
Ja gut, wenn man so 400 Punkte macht oder so, da ist man wirklich kurz davor, die App zu löschen. Aber jetzt so, was die Boniface-Schick-Situation angeht, ich glaube, da
Boah, wer hat denn hier in der Kickbase-Creator-Liga so reingeschissen? Wer hat das in die WhatsApp-Gruppe geschickt mit 367 Punkten?
Ich glaube, Tobi, Kickbase-Lehrer.
Ja. Kickbase-Lehrer, ne? Warte mal, ich guck mal eben ganz kurz rein. Was hat er denn? 367 Punkte, glaube ich, hat der gemacht, ne? Aua. Am Sonntagabend hat er dann geschrieben. Oh,
aber ich glaube, das war nicht in der Creator-Liga, das war in seiner Privaten-Liga.
Ja, stimmt, in der privaten Liga war das. Sehe ich auch gerade.
Ja, kommt vor, ne? Also da, so ehrlich muss ich sein, hatte ich auch schon solche Spieltage.
371 Punkte. Lustig. Ich habe geschrieben, geht doch klar. Besser als null.
Ja, besser
ich bin immer positiv.
Null, ja. Aber ist auch kurz vor null.
So, wir driften ab, sorry.
Situation, Schick und Boniface. Was geben wir da jetzt an Empfehlungen raus? Also ich glaube, man kann festhalten, das ist ein 50-50-Ding. Also die werden beide Spielzeit kriegen. Da wird fleißig rotiert werden. Und ja, man muss einfach so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Bin ich eher der Typ, der mit Schick gehen möchte? Oder bin ich eher der Typ, der auf Boniface setzt? Vielleicht dann auch einfach so ein bisschen hochrechnen. Okay, was wenn beide 45 Minuten bekommen, wer macht in den jeweiligen 45 Minuten mehr Punkte? Vielleicht kann man sich da so ein bisschen was zusammenreißen.
Wer ist verletzungsanfälliger? Ne?
Genau, wer ist mehr im Saft? Wer ist mehr verletzungsanfällig? Wer kriegt vielleicht so die Champions-League-Spiele? Wer darf dann in der Bundesliga ran? Das sind alles so Fragen, für die können wir gerade noch keine Antwort geben. Aber das, was ich empfehlen kann, ist, dass ich beide interessant finde für Kickbase. Und ich glaube, in den Ligen, wo jetzt Boniface verkauft wurde, wird er natürlich jetzt auch zeitnah wieder auf den Markt kommen. Da,
und zwar günstiger als Schick, ne? Das wäre auch nochmal ein Argument, ne? Zu sagen,
genau, günstiger als Schick.
Wirst du nie wieder an einen Boniface kommen, ne?
Wäre ich auf jeden Fall vorne mit dabei, was Gebote angeht.
Ja, definitiv. Okay, lass uns nochmal weiter. Was haben wir noch zu verkünden? Ja, was ist so am 20. Spieltag passiert? Ein paar Überraschungen. Dortmund hat gewonnen, muss man ja auch sagen. Ist eine Überraschung, ja. Souverän, sagen wir mal. Arbeitssieg kann man so abstempeln, haben sie ganz gut gemacht, ne?
Ja.
Ja, und jetzt kommt Kovac. Und auch ganz viele Transfers, ja. Und ganz viele Gerüchte und ganz viele schon abgeschlossene Deals, ja, die jetzt durch sind, aber auch welche, die geplatzt sind. Ich hätte mich so auf Jackie gefreut, wirklich. Das wäre mein Transfer der Winterperiode geworden. Ja, ja. Edgy Badge.
Same. Also ich habe auch einen Post abgesetzt auf meinem Instagram-Profil, Kickbase Brother, wo ich auch...
100 Millionen hätte ich gebraucht. 100 Millionen.
Ja, so viel vielleicht nicht. aber es wäre auf jeden Fall eine gute Summe bei mir gewesen. So viel steht fest. Ja, ich hätte echt Bock gehabt. Das ist so ein Spielertyp, so Typ Sancho.
Oh,
einfach trickreich, schnell, kann gut Situationen auf engem Raum auflösen, hat einen guten Abschluss, macht einfach Spaß, bringt so ein bisschen diese Extravaganz, den Flair, dieses Besondere mit und auf solche Spielertypen stehe ich total und die habe ich liebend gerne in meinem Kickbase-Team und ja, es sah ja wirklich dann gut aus, aber heute im Laufe des Deadline-Days sickerte dann durch das Union Berlin, sage ich schon, das Olympique Lyon da die Tür zumacht und nicht abgeben wird. Ja, jetzt bleibt er erstmal noch bei Lyon und vielleicht gibt es ja nochmal eine Chance dann im Sommer, dass er den Weg in die Bundesliga findet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich glaube, das ist ein Spieler, der die Bundesliga bereichern kann, der aber auch Kickbase bereichern kann.
Zitat von Texter, ne? Das ist ja der hier John Texter, das ist ja der Präsident da von Olympic. Der schrieb: Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt. Ja, Jerky wird bis zum Ende der Saison 24/25 ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleiben. Das Ding hört sich aber sowas von safe an, dass der nicht wechseln wird. Ne? Sonst hat man ja immer noch mal vielleicht so ein Hintertürchen oder noch ein bisschen Spekulation.
Ja, manchmal ist da ja auch so Taktik mit dabei, ne? Dass man halt erstmal so Sachen kategorisch ausschließt, nur um einfach die Summe in die Höhe zu treiben. Aber auch die Transferexperten, die haben bestätigt, dass der Deal off ist. Und jetzt läuft ja dem BVB auch die Zeit davon. Also ich glaube, da gibt es jetzt überhaupt keinen Weg mehr, noch großartig nachzuverhandeln, weil du wirst das Ding jetzt nicht in einer Stunde abwickeln können.
Genau. Passiert noch irgendwas alternativ? Hatten die Plan B? Eigentlich hatten sie B und C und D und so. Also ein bisschen was ist ja passiert, aber...
Ja, zu meinem Erstaunen tut sich in der Offensive nichts mehr. Also da hätte ich auch gedacht, dass sie da vielleicht noch andere Optionen haben, die sie halt dann kurzfristig oder wo sie dann kurzfristig umswitchen können und die anderen Optionen dann umsetzen können, weil du hast halt Donny Malen abgegeben und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass dann noch ein Ersatz kommt halt für den Flügel und war ja auch geplant, das siehst du ja an diesen Cherky-Gerüchten und Gesprächen, aber du musst ja irgendwie auch darauf vorbereitet sein, dass so ein Transfer auch mal nicht zustande kommt. Und ja, aber vielleicht war es dann auch so ein bisschen Vorgriff auf den Sommer. Okay, wir können jetzt Cherky irgendwie bekommen oder wir wollen den kriegen. Dann machen wir das jetzt schon, aber wirklich Bedarf im Kader haben wir nicht. Da fühlen wir uns gut aufgestellt. Das scheint der Fall zu sein. Dafür gibt es aber Verstärkung im zentralen Mittelfeld mit dem Spieler von Chelsea London, Chukwuemeka. Da kamen schon Gerüchte auf vor 2-3 Wochen, dass der BVB an einer Leihe interessiert sei. Und diesen Transfer ist jetzt noch nicht offiziell verkündet, aber der Transfer ist so gut wie durch. Chukwuemeka ist auch schon in Dortmund, absolviert den Medizincheck und dann fehlen nur noch kleine Details bis zur Vertragsunterschrift. Und ich denke mal, gerade auch nach dem Ausfall von Felix Metscher ist das eine nachvollziehbare Nachverpflichtung, weil da musst du im Zentrum einfach noch was machen. Und ich glaube, dass das auch ein Spieler ist, der ganz gut zu Kovac passt und seiner Art, wie er Fußball spielen möchte, gerade auch aus dem Zentrum heraus. Ja. Und Sally Özcan, die Leihe nach Wolfsburg, wurde ja abgebrochen und der erweitert jetzt den Kader wieder beim BVB, der musste zurückkommen. Und ist halt jetzt so Ergänzungsspieler, ne?
Ja. Ich glaube, die fangen hinten an den Positionen an mit der offiziellen Verkündung. Denn jetzt gerade vor ein paar Sekunden ist nämlich jetzt offiziell verkündet worden, dass Daniel Svensson ausgeliehen wird von Nordsjælland. Hinten links auf jeden Fall Bedarf, meiner Meinung nach, auf der Position. Ich glaube, da könnte eine ganz gute Verstärkung sein. Ist auch ein super günstiger Schnapp, den Dortmund da gemacht hat. Und ich glaube sogar mit einer Option, ne, zur Kaufpflicht, irgendwie Gesamtpaket 8 Millionen oder so, also inklusive dann diese Leihgebühr, ich glaube eine Million haben die jetzt dahin geblättert für diese Leihgebühr.
Genau.
Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt auf der Position. Ich kenne den nicht, ich weiß nur, ich habe mir gestern, glaube ich, oder so, als da irgendwie so ein bisschen Gerüchte aufkamen oder vorgestern, mir mal ein paar Stats von dem angeguckt, aber ich glaube, der könnte da auch ganz gut reinpassen auf der Position. Sowieso
hat
immer
für Nordsjælland in dieser Saison 19 Pflichtspiele bestritten. Also ist auch einer, der Spielpraxis auf jeden Fall gesammelt hat in der bisherigen Saison. Ja. Klar, natürlich nicht auf dem Niveau Bundesliga, aber ist ein sehr talentierter Spieler, der sicherlich auch jetzt in der Rückrunde seine Einsätze kriegen wird, braucht sehr wahrscheinlich ein paar Wochen Anpassung.
Ja, das geht aber schneller als in anderen Vereinen, muss man ja auch sagen. In Dortmund ist immer historisch gesehen gibt's keine Probleme, integriert zu werden. Ne?
Ja.
Also und Trier, sondern fällt mir gerade ein, ne? Der ist ja sofort eingeschlagen wie eine Bombe auch damals. Ne?
Wobei der natürlich vorher auch in der Bundesliga aktiv war.
Ja,
ne?
Schon. Aber es gibt auch zahlreiche aus dem Ausland.
Ne? Ja, klar, ne, also der. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Spieler ist, den ich mir jetzt sofort in mein Kickbiss-Team holen würde, weil dafür muss ich erstmal irgendwie gucken, wie mit ihm geplant wird und wie gut er wirklich oder wie schnell er wirklich reinkommt auch.
Da würde ich mir eher so einen Chukwuemeka holen.
Ja, den würde ich mir auch auf jeden Fall holen, aber dazu komme ich später noch.
Ja. okay, gut. Wozu wir jetzt kommen wollen, ist nochmal, deine lieben Bremer haben sich verstärkt. Junge, da hast du auch einen Post abgesetzt, da bin ich jetzt mal gespannt auf die Statistik. Du hast die Frage gestellt, wird der gute Silva, der jetzt nach Bremen gekommen ist und vorne jetzt neben Duxch höchstwahrscheinlich die komplette Bundesliga zerschießen wird, wird so die Hoffnung tatsächlich, genau, deine Hoffnung, ja. Aber ist das auch die Hoffnung von vielen, vielen anderen aus unserer Community? Was sagt die Community zu der Personalie Silva?
Ja, die hat eigentlich sehr positiv auf diesen Transfer reagiert. Klar, man erinnert sich so an seine starke Frankfurter Zeit. Ich glaube, das war die Saison 2020, 2021, in der er 28 Saisontore für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga geschossen hat. Also das war ja wirklich diese Breakout-Season schlechthin, wo Silva zu einem der besten Stürmer Europas aufgestiegen ist und dann für teuer Geld nach Leipzig gewechselt ist und da halt wirklich seine Karriere in extremen Bruch bekommen hat und der da überhaupt nicht Fuß fassen konnte, dann über die Dörfer verliehen wurde, war er dann beim FC Sevilla, AC Milan, hier Real Sociedad, ein paar Leihstationen hinter sich, dann aber im Sommer auch wieder zurück nach Leipzig gekommen, konnte sich da dann auch nicht durchsetzen, hat dann nur sporadisch Spielzeit bekommen. Ja, und das ist eigentlich so ein typischer Bremen-Transfer, nämlich so große Namen verpflichten, die halt einfach eine Karrieredelle haben. Und dann hat Bremen die Hoffnung, dass diese Spieler dann in Bremen wieder der eigenen Karriere neuen Schwung verleihen können und Bremen halt dann von den Qualitäten, die ja unbestritten sind, dieser Spieler profitieren kann. Siehe Mitchell Weiser, der wurde ja auch damals in die zweite Liga geholt, weil er überhaupt keine Perspektive mehr in Leverkusen hatte. Und jetzt ist der, ich glaube, da sind wir uns einig, Melo, einer der besten Schienenspieler der Bundesliga.
Ja.
Ja, und die Hoffnung hat man natürlich auch, dass André Silva halt irgendwie, und sei es nur ansatzweise, an diese starke Frankfurter Zeit anknüpfen kann und Bremen halt mit seiner Art Fußball zu spielen, helfen kann, ein bisschen was mitgeben kann, was so im Kader noch nicht vorhanden ist. Und es ist natürlich irgendwo auch ein Statement an die Liga, dass man halt wirklich auch sich namhaft verstärken konnte im Angriff. Und vielleicht ist es auch so ein kleines Zeichen, wir wollen Europa angreifen. Wäre auf jeden Fall ganz, ganz schön, wird aber eng, wenn man sich die Tabelle anschaut, wie eng das da beieinander ist, da alles.
Ja.
Aber jetzt zu meiner Umfrage.
Ich
habe nämlich dann, als der Transfer offiziell verkündet wurde, heute Vormittag, sofort einen Post abgesetzt, ob die Community glaubt, dass Silva in Bremen an seine starke Vergangenheit anknüpfen kann und wieder zu starker Form zurückfinden kann. Und da sind 2/3 der Meinung, dass Silva eine gute Rückrunde spielen wird. Also die glauben an Silva und die glauben an das Experiment Bremen und Silva. Und sind dem sehr positiv gestimmt. Und nur 1/3, also 33%, sind davon noch nicht so überzeugt und glauben, dass Silva auch in Bremen eine schwache Rückrunde spielen wird.
Was ist deine persönliche Meinung? Du als Bremen-Experte.
Also ich bin ja
vage. Wie viel soll ich draufballern? Wie viel? Der ist ja noch in der Creator-Liga verfügbar und hat im Moment, glaube ich, unter 700.000 Euro Marktwert. Digga, Alter. Der wird Startelf spielen. Der wird Rasur pur. Sage ich dir.
Also in meiner Main-Liga ist er vor 2 Stunden für 3 Millionen Overpay weggegangen für 3,8.
Mehr nicht?
Nee, also ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich finde den Transfer richtig gut.
Ja.
Und glaube auch, dass der Bremen echt was geben kann, weil er ein Stürmertyp ist, den wir so im Kader nicht haben. Nämlich so ein reiner Boxspieler, den du der Bälle festmachen kann, der einen guten Abschluss hat mit links, mit rechts, der aber auch ein gutes Kopfballspiel hat. Und das fehlt uns im Angriff. So, du hast halt Marvin Ducksch, der ist eher so der mitspielende Stürmer, der sich auch mal fallen lässt und eher der Vorlagengeber als der Vollstrecker. Dann hast du Keke Topp, der verletzt ist, aber der natürlich auch perspektivisch herangeführt werden muss. Auf den kannst du dich ja nicht in der Bundesliga Woche für Woche verlassen. Und dann hast du halt Marco Grüll und Justin Jimmer, die eher so...
Justin wer?
Hör auf damit, Melo. Ne, du... die eher so diese Spielertypen sind, die die Tiefe anlaufen, die über ihr Tempo kommen, über die Tricks, über ja halt so ein bisschen über das Besondere, die aber auch nicht die reinen Knipser sind. Und jetzt holst du halt mit Silva einen, der dir echt viel geben kann, was so den rein klassischen Mittelstürmer und Abschlussspieler betrifft. Aber wenn man sich halt anschaut, wie wenig der in den letzten Monaten und Jahren gespielt hat und wie wenig der getroffen hat, dann hat man natürlich auch irgendwie Zweifel. So, oh, wie schnell geht das? Findet der überhaupt nochmal zurück zu alter Stärke? Kann der uns noch was geben? Oder ist die Zeit von Silva einfach vorbei? Ja, und das ist jetzt so dieses Experiment und ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mich freut's, dass man so einen erfahrenen Stürmer auch mal geholt hat. Also es muss für mich nicht immer so ein 20-jähriges Talent sein, sondern du hast halt da jetzt einen 29-Jährigen, der es schon mal unter Beweis gestellt hat, dass er in der Bundesliga noch und nöcher treffen kann. Den holst du jetzt ins Team, der schon viel gesehen hat und ich glaube, dass der keine Anpassungszeit braucht. Ich glaube, das ist so ein Spieler, den kannst du jetzt reinwerfen und der wird sofort dir irgendwas geben, was dir weiterhilft. Und von daher bin ich auch positiv gestimmt, was Silva und Bremen angeht. Bin aber noch hab noch so eine leichte Restskepsis, ob der geringen Spielzeit einfach in den vergangenen Jahren und
also eher noch kein Startelf-Kandidat und direkt Rasur oder kommt er ja erstmal über die Joker-Einsätze und dann entwickelt er sich und dann nimmt er dem Grüll oder was weiß ich, Chinma die Plätze weg?
Das ist nämlich auch so ein Problem, was ich habe, weshalb ich jetzt nicht all in auf ihn gehen würde. Ich weiß tatsächlich nicht, wie Ole Werner im Angriff plant. Ducksch ist gesetzt, aber dann gibt es halt noch die zweite Position neben Ducksch. Und Ole Werner ist eigentlich, was Neuverpflichtungen angeht, so ein Trainer, der eher abwartender agiert. Also da kommen neue Spieler und die werden in der Regel bei Ole Werner nicht sofort reingeworfen, sondern die werden erstmal über Joker-Einsätze herangeführt. Die müssen sich erstmal so ein bisschen an das System gewöhnen, an die Art und Weise, wie Bremen Fußball spielen möchte, gewöhnen. Und ja, irgendwie sehe ich das auch bei Silva kommen, dass er die ersten zwei, drei Spiele eher mal als Joker eingesetzt wird. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt schon 5 Millionen für den zahlen würde, wenn ich erst in 4 Wochen davon ausgehen kann, dass der regelmäßig zum Einsatz kommt.
Und dann sind wir theoretisch schon Spieltag 24 oder so, ne? Und dann sind sie auch noch 8.
Ja. Das kann natürlich auch alles anders kommen, aber er hat natürlich auch Konkurrenz im Sturm und gegen die muss er sich erstmal durchsetzen. Deswegen schwierig, das zu prognostizieren, wie die Rolle von Silva wirklich aussehen wird. Und das also hemmt mich so ein bisschen, krasse Overpays zu bezahlen.
Okay, alles klar. Aber dann habe ich ja schon mal eine ganz wichtige Information. Maximal 3 Millionen Overpay muss ich wahrscheinlich hinblättern, um ihn zu bekommen. Okay, bei dir lege ich noch 1 Million oben drauf, also 4 Millionen.
Ja,
ich mache ihn nur teurer für dich. Ich mache ihn gerade nur teurer für dich. Gut. Ja, guck, haben wir auch schon wieder eine halbe Stunde oder über eine halbe Stunde sogar schon über den vergangenen Spieltag und so ein paar Personalien jetzt des Deadline Days, ja, was hier gleich noch über den Ticker kommt im Laufe der nächsten halben Stunde rüberkommt, über wen wir da noch gleich sprechen werden. Ich bin mal gespannt hier. Hier geht's ja drunter und drüber. Ist Wahnsinn. Auch schon wieder hier. Armin Barkok auf Schalke. Ja, wunderbar. Der hilft uns auch. Perfekt, ey. Sehe ich schon. Oh mein Gott.
Wie sollte man Verteidiger verpflichten?
Genau, ja. Oder wir kaufen so wie damals Pucki, als der Schalke zerschossen hat, Europa-Cup, damals noch Qualifikation. Da hat er uns irgendwie 4 Dinger reingedrückt, haben wir den direkt gekauft.
Dann müsst ihr dir jetzt Cars kaufen.
Ne? Genau, ja. Die kaufen gerade sowieso die zweite Liga auf hier.
Wie positiv bist du eigentlich noch gestimmt, dass das noch was wird mit dem Aufstiegsrelegationsplatz deiner Schalker?
Ich habe es befürchtet, dass diese Frage kommt. Aber ich hätte jetzt auch nicht mit Schalke anfangen dürfen. Aber ja, ist meine eigene Schuld. Okay.
Und wie positiv bist du gestimmt, was das kommende Wochenende angeht, wenn die Schalker in Köln ran müssen?
So, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr zugehört habt. Boah, können wir über ein anderes Thema sprechen, ehrlich. Ich bin da 70 Minuten, bin ich aufgestanden und bin gegangen. Als dieser Cast schon das 5-1 da reingedrückt hat, gesagt, das wird dir nichts mehr. Komm,
ab. Ich habe wirklich.
Da stehe ich wieder im Stau.
Viel zweite Liga am vergangenen Wochenende geguckt. Unter anderem auch das Samstagabend Topspiel Schalke gegen Magdeburg habe ich wirklich über die vollen 90 Minuten geguckt und ja, saß kopfschüttelnd vorm Fernseher, weil die Gegentore, die Defensive war ja so schläfrig, ne? Also da wurde Kars ja wirklich eingeladen, viermal eingeladen.
Super einfache Tore auch, ne?
Ja.
Die einfach. Naja, so. Alles klar. Also. Wir Schalker sind ja immer dafür bekannt, dass wir, wenn es mal so einen kleinen Straight gibt, ja, und wir sehr motiviert wieder nach vorne gucken, direkt schon Champions League-Sieger werden. Das dauert aber noch ein paar Jahre.
Ich bin gebürtiger Kölner und ich weiß, wovon du sprichst. In Köln bist du auch direkt nach 2 Siegen in Folge Europapokal.
Ja. Ich sagte ja am Wochenende, wird's harte Nuss, ja, die zu knacken ist, zumal Schalke auswärts eh nie die Pacegeber sind. Das wird, wenn überhaupt, unentschieden. Und wir werden irgendwo die graue Eminenz im Mittelfeld sein. Mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, diese Saison definitiv nicht. Und dann folgen wir Köln und Hamburg dann halt nächste Saison in die erste Liga.
Oh, ich würde es lieben, Melo, wirklich. Weil Schalke, Köln und der HSV, die gehören auf jeden Fall in die erste Liga. Stell dir das mal vor, die würden alle wieder in die erste Liga aufsteigen.
Kommt, keine Sorge.
Und dafür so Vereine wie Wolfsburg, Hoffenheim, Heidenheim runter. Ja, das will ich hoffen, Melo. Ich brauche das. Ich brauche wieder so meine erste Bundesliga mit den ganzen Traditionsvereinen, die schon Erfolge vorzuweisen haben. Also ich bin jetzt nicht so der klassische Traditionalist. Also ich kann auch, und da mache ich mich vielleicht unbeliebt, auch so, ja, was heißt abgewinnen, aber so ein bisschen was kann ich Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig schon noch abgewinnen, weil die natürlich mit ihrer Finanzkraft auch den einen oder anderen ansehnlichen Fußballer in die Bundesliga lotsen. Und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, holt mich dann schon auch manchmal ab. Also wenn ich Leipzig in der Prime mit irgendwie Szoboszlai in Kuku und so, hat schon Bock gemacht, den auch zuzugucken, so ehrlich muss man sein. Aber ich glaube, Schalke, HSV und Köln mit attraktivem Fußball, die würde ich dann schon lieber sehen wollen.
Irgendwann ist es auch wieder soweit. Und dann gehen wir schön Köln, Schalke, erste Liga zusammen ins Stadion auf Schalke und dann noch in Köln. Also das wird lustig. Freue ich mich schon
und
drauf.
Und nach Bremen und alles.
Geil. Und auch noch. Ja, alles gut. Aber jetzt gucken wir mal. Bremen ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's denn aus? Lass uns mal go to unsere Top 3 Matchups durchgehen. Let's go.
Go to.
So. Ja, Bremen war ein gutes Stichwort, aber die machen wir gleich erst ganz zum Schluss. Denn wir fangen ja unten an, auf Platz 3. Ne? Da haben wir uns diesmal für die Freiburger, wir haben sie letzte Woche schon im Podcast announced, ja, und predicted, dass die jetzt ein super geiles Programm haben werden. Und geht jetzt los, ne? Gegen Heidenheim und dann auch noch zu Hause. Und ganz entspannt, ne, würde ich sagen.
Ja. Freiburg hatte ja einen schweren Start ins Jahr, viele Gegentore kassiert. Das war man so von Freiburg ja auch unter Schuster in der Hinrunde nicht unbedingt gewohnt. Aber Heidenheim, da ist nichts los, ne? Das ist.
Und vor allen Dingen, ey, wenn du als Freiburg in Bochum, ja, 1-0 gewinnst, dir da keinen fängst, war jetzt ein dreckiges Spiel, das ist aber alles. Alle Spiele da an der Kastroppa ist Drecksfußball. Im wahrsten Sinne, ja. Muss auch erstmal machen. Die sind jetzt top motiviert, ne? Jetzt geht's ja richtig erst los mit den geilen Matchups.
Genau. Also klar, angefangen mit dem Bochum-Matchup, aber dann zu Null-Sieg hat er dann auch für alle Mannschaftsteile einen zu Null-Bonus mit sich gebracht. Also da haben sie jetzt auch gegen Bochum schon gezeigt, warum wir sie auch als Go-To-Team perspektivisch für die nächsten Wochen genannt haben. Ja, dementsprechend jetzt mit einem Heimspiel gegen Heidenheim. Heidenheim steckt da auf dem Relegationsplatz fest. Die holen einfach keine Punkte. Und von daher ist das, glaube ich, auch ein klares Matchup, auf das man gehen sollte als Kickbase-Manager. Wenn sich jetzt Freiburger auf dem Markt tummeln, dann die auf jeden Fall einpacken. Natürlich sind jetzt Namen zu nennen wie Kilian Cedilia, der hoffentlich oder auch sehr wahrscheinlich nochmal die Chance kriegen wird gegen Heidenheim, ist jetzt wieder dran am Team. Das war jetzt, waren keine disziplinarischen Gründe, warum er so viel wenig Spielzeit bekommen hat in dieser Saison, sondern es war einfach leistungstechnisch, dass er einfach hinten dran war, weil ein Kübler auf rechts es einfach nicht zugelassen hat, dass man an ihm vorbeikommt. Jetzt hat Cedilha die Chance bekommen gegen Bochum, hat ja nicht nur wegen des Tores, sondern auch so ein gutes Spiel gemacht und ist jetzt auf jeden Fall wieder eine ernsthafte Option und sehr günstiger Marktwert. Steigt natürlich jetzt auch extrem, also allein ja, um mit ihm irgendwie auch einen Transfergewinn zu erzielen, kann sich's lohnen, den einzupacken. Du hast aber auch hier einen Höfler. Ich glaube, den hast du dir auch ins Team geholt, Melo. Der ist jetzt, spielt jetzt auch auf einmal wieder eine Rolle.
Steht auf einmal Startelf, Alter. Ich dachte, was ist denn jetzt los hier? Da habe ich mir eigentlich nur ans Trading-Objekt geholt. Ein bisschen Spekulation. Zack, Startelf.
Ja, du hast einen Höhler, Lukas Höhler vorne drin, der aktuell gesetzt scheint. Also der hat Gregoritsch verdrängt und Adamu spielt ja auch keine Rolle mehr. Und Höfler hat von Liga Insider übrigens eine 2,5 Bewertung bekommen für das Spiel gegen Bochum, was wahrscheinlich dafür sorgt, wenn Schuster das ähnlich sieht, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, dass er halt weiterhin erstmal gesetzt bleibt neben Eggestein im zentralen Mittelfeld. Merlin Röhl ist auf der 10 gesetzt. Ich glaube, das ist auch eine Position, wo er ganz gut hinpasst. Dingchi hat gespielt. Stand in der Startelf, weiß ich aber nicht, wie fest da sein Startelfplatz ist. Das ist, glaube ich, so einer der ersten Rotationskandidaten. Ja, und ansonsten hast du halt mit Ginter, Lienhardt und Günther deine gesetzten drei hinten in der Viererkette, auf die man auf jeden Fall setzen kann. Ich habe mir Günther gestern in meiner Mainliga geholt. Einfach auf mit Blick auf die kommenden Wochen. Ja. Also Freiburg ist da schon ganz gut.
Ja, ich würde ein kleines Fragezeichen noch hinter dieses Matchup setzen, deswegen auch auf Platz 3. Wir müssen natürlich die Konstellation jetzt des kommenden Spieltags berücksichtigen. Bochum? Sekunde. So, da muss ich hingehen. Bochum spielt ja in Kiel, ne? Das heißt, der Letzte gegen den Vorletzten. Da geht's um alles, Alter. Wenn Bochum das verliert, dann ist eigentlich schon klar, dass sie absteigen werden. So. Sehen wir mal, da ist so ein Unentschieden drin. Und ganz so heiter sieht's jetzt für die Heidenheimer da unten auch nicht aus, ja. Die können da richtige Big Points setzen, ja. Wenn die da gegen die Freiburger irgendwas reißen. Ich gehe mal nicht davon aus, leider. Zumal es ja auch in Freiburg ist. Aber stell dir mal vor, ja, die gewinnen gegen Freiburg und da unten die beiden, die trennen sich irgendwie unentschieden oder so. Dann haben die aber wieder Ruhe. Unten, ne? Das wäre jetzt vielleicht nochmal so ein kleines Argument zu sagen.
Klar, während sich die anderen beiden da die Punkte gegenseitig wegnehmen, kannst du dich halt dann mit einem Dreier in Freiburg absetzen oder halt wirklich einen großen Schritt machen, da auch Richtung, um zumindest meinen Relegationsplatz auch sicher zu machen. Aber ich sehe es irgendwie nicht kommen. Also weil es halt irgendwie auch in Freiburg ist es auch immer ein super schweres Spiel. Egal, welche Form Freiburg hat. Das ist halt, in Freiburg ist es immer schwer. Ich bin bei Freiburg und sage 2-0.
Andere Konstellation. Kiel gewinnt gegen Bochum. 15 Punkte. Heidenheim verliert gegen Freiburg. 14 Punkte. Heidenheim direkt der Abstiegsplatz. Ne?
Ja, krass. Aber gut, haben wir irgendwo auch erwartet. Also, dass Kiel, Heidenheim und Bochum da unten drin sind, das haben wir genauso
erwartet. Das werden die auch unter sich ausmachen, die
drei. Genau. Dann haben wir halt noch St. Pauli mit drin gehabt. Die haben sich jetzt punktetechnisch so ein kleines Polster verschafft, auch zu Recht. Spielerisch
keine Bauchschmerzen. Ja, keine Bauchschmerzen.
Ja.
Die bleiben.
Ich sag auch, die letzten drei, die machen da den Abstieg und den Relegationsplatz unter sich aus.
Ja. Da wird sich nichts verändern. Vielleicht immer mal wieder so zwischendurch irgendjemand so Union, Hoffenheim, die so ankratzen an die Position. Aber die drei, die werden das da unten leider Gottes untereinander ausmachen. So, wie macht es denn Freiburg und Heidenheim unter sich aus? Dein Ergebnis?
Ja, ich habe schon gesagt, 2-0 für Freiburg, sage ich.
2-0.
Cedilha-Doppelpack.
Cedilha-Doppelpack, schön. Ja, ich sag, Mainka macht einen Kopfball, ein Türchen. Türchen kommt für die Heidenheimer. 2-1 für Freiburg.
Okay.
So, Platz 2. Diesmal ein Doppelpack für Openda gegen St. Pauli. Zu Hause dürfte jetzt nichts mehr anbrennen. Šeško wieder 2-3 Vorlagen. Openda 2-3 Tore. Ein 7-1.
Ich fand in der Form, du bist wieder da oben ich irgendwo wieder unterwegs, ne, wo kein anderer Zugang zu hat, ja.
So ist es.
ich wollte gerade sagen, in der Vorbereitung auf diese Episode, als ich mich mit den Go-To-Teams beschäftigt habe, ist es mir extrem schwer gefallen, weil ich finde, das ist irgendwie so ein Spieltag, wo es nur ein ganz, ganz klares Go-To-Team gibt. Und das werden wir natürlich gleich auch auf eins haben. Aber alle anderen sind so irgendwie, weiß ich nicht, schwer zu greifen. Und ich muss auch ehrlich sein.
So wie ich in unserer Focus-Player-Mensch, der Challenge.
Ja, da bist du auch schwer zu greifen, das stimmt. Ja, doch, der geht an dich, ja. Aber ey, die Rückrunde ist noch lang, Melo. Nimm den Mund nicht zu voll, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Und wir haben ja jetzt auch die Regelung, wenn der Fokusspieler besser punktet als der des anderen, plus die Punktzahl erreicht, die wir predikten, gibt es ja sogar Doppelpunkte.
Genau.
Also das kann schneller gehen, als du denkst. Leipzig. Ich muss sagen, trotz dessen, dass wir uns dann vorab auch darauf geeinigt haben, Leipzig auf 2 zu nehmen, habe ich leichte Bauchschmerzen, weil sie halt eben, weil der letzte Eindruck war halt das Spiel bei Union Berlin und da waren sie halt wirklich extrem schwach. Ich glaube, die haben auf die 90 Minuten gesehen nicht mal 0,8 X-Goals erreicht. Also es war offensiv komplett tote Hose. Ja.
Aber irgendwie, wer ist das nicht gegen Unioner? Ne? Die haben halt so einen scheiß ekligen Fußball.
Ja, schon klar, aber das ist RB Leipzig, Melo. Also von denen erwartest du mehr. Und ja, Union war besser. Also wenn es ein Team verdient gehabt hätte zu gewinnen, dann war es Union Berlin.
Okay,
und das ist nicht der Anspruch von RB Leipzig. Also so ehrlich muss man sein. Ja. Und die spielen jetzt gegen St. Pauli. Klar, die spielen zu Hause und Leipzig ist von der individuellen Qualität natürlich um Welten besser besetzt als die St. Paulianer. Aber St. Pauli ist in den letzten Wochen extrem schwer zu bespielen und die punkten ja auch wirklich regelmäßig und zu Recht. Also St. Pauli ist nicht mehr die Laufkundschaft wie noch zu Beginn der Saison. Alles andere als das. Und deswegen habe ich so leichte Bedenken, was jetzt RB Leipzig angeht. Aber ich wäre trotzdem noch bei ihnen.
Ja, ganz klar. Musst du einfach. Es gibt einfach das Papier her. In der Theorie, sagen wir.
Nehmen wir mal an, Openda holt keinen grünen Balken gegen St. Pauli. Bekommst du dann kalte Füße?
Den ziehe ich durch bis zum Ende. Was soll ich machen?
Du kommst jetzt auch nicht auf die Idee, wenn jetzt irgendwie so ein Chukwuemeka auf den Transfermarkt kommt, so ein Openda einzutauschen und dir dann Chukwuemeka.
Ja, im Tausch vielleicht, wenn mir denn jemand irgendwie im Tausch 1-2 oder so irgendwas Gescheites anbieten würde, dann eventuell, aber ich werde ihn jetzt nicht verkaufen oder so. Nein, nein.
Okay, und bei dein David Raum, der punktet ja sowieso ganz gut, den hältst du auch auf jeden Fall
für. Ja, klar. Okay. Keine Diskussion.
Ja, okay, vielleicht kriege ich dir den Openda nach einem schwachen Auftritt gegen St. Pauli ja aus den Rippen geleiert.
Ich bin für alles offen.
Ja, ich habe auch ein bisschen was anzubieten, mal gucken. Wobei, ich bin im Sturm schon gut besetzt mit Amura und Kane.
Okay. So, St. Pauli, wie viel kriegen sie von meinem Openda? Dann wird es nämlich teuer für dich.
Von deinem Openda, tut mir leid, Melo, bekommen sie keinen. Aber von den restlichen Leipzigern bekommen sie nur 2.
Ich schwöre dir, soll ich mal, meinst du, der wird starten? Ja, eigentlich schon, ne?
Wer?
Openda.
Ja, klar.
Okay, gut. War nur eine kleine Spinnerei. 2-0, sagst du? Ich
sag 2-0, ja.
Ja, ich...
Weil St. Pauli defensiv sehr, sehr gut ist. Ja, ich glaube, die drittwenigsten Gegentore der Liga. Ja. Aber offensiv auch eins der schwächsten Teams der Liga. Also sage ich halt ein 0-0-Sieg für Leipzig. Aber ein knapper.
Könnte mir auch gut vorstellen, dass das so ein Spiel auch so für die Außen der Leipziger werden wird. Raum wird da wahrscheinlich auch wieder sehr gut punkten. Die Paulianer stehen einfach traditionell als Aufsteiger einfach auch sehr, sehr weit vorne. Die pressen sehr schnell. Also sehr, sehr früh. Ja, und stehen halt schön kompakt, sehr verdichtet in der Defensive. Und ich glaube, dass du da über die Außen schon ganz gut Feuer reinbringen kannst. Wenn du da jetzt schnell Gas gibst, ja, auf den Außen und dann immer die Dinger da schon reinbringst, auf Šeško, auf Openda, könnte da wirklich ein bisschen was bei rumkommen. Freistoßmöglichkeiten noch und nöcher. Da sind sie auch sehr anfällig, die Hamburger. Also da könnte ich mir doch vielleicht sogar mehr als 2 Tore vorstellen. Lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber du hast ja schon 2-0 gesagt und 1-0 ist mir ein bisschen zu wenig, also gehe ich dann auf 3.
Auch zu 0, dann 3-0?
3-0, ja. Dann wollen wir mal auf unser absolutes Mismatch gehen. Ne? Platz 1, die Bayern gegen Bremen, deine Armen.
Ja, es geht wieder zur alljährlichen Wurzelbehandlung nach München. Freitagabend.
Er ist ein gern gesehener Gast, ne?
Vor allem dann auch Flutlichtspiel, Freitagabend, Eröffnung des Bundesligaspieltags. Das hört sich alles nach ordentlich Haue an.
Aber nach richtig Jabba-Dabba-Du hört sich das
ja,
an.
Ja, oh Gott. Vor allem bei Bremen fehlt ja nicht nur die halbe Mannschaft da irgendwie gesperrt, weil der Schiedsrichter irgendwelche Fantasien hatte gegen Mainz, sondern der Rest fehlt auch irgendwie noch verletzt und ist angeschlagen. Also ich weiß jetzt nicht, was für eine Truppe da gegen München am Freitagabend auf dem Platz stehen wird. Davor habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen Bammel.
Silva in der Startelf und schießt ein Tor. Zuerst gehört bei den Punktelieferanten.
Okay, okay. Und dann reicht's zum 1-0-Sieg?
6-1.
Ich fürchte auch, dass es in die Richtung gehen wird. Wir haben ja schon in der Hinrunde 5-0 gegen sie verloren und da waren wir wirklich, also so chancenlos habe ich Bremen lange nicht mehr gesehen. Und ich fürchte, dass es auch in so eine Richtung geht, weil ich glaube, dass Bayern auch so seine Lehren aus dem Kiel-Spiel vom vergangenen Spieltag ziehen wird, dass sie dann hinten raus weiter konzentriert bleiben und eben nicht so schleifen lassen wie gegen Kiel. Das darf ihnen nämlich nicht nochmal passieren.
Genau.
Und da kommt jetzt Bremen, glaube ich, so ein bisschen zur Unzeit. So dieses typische mit Wut im Bauch gegen Bayern. Nicht so gut.
Genau, ja, sehe ich auch so.
Ja, 6-1, guter Tipp. Ich sag 5-0.
Duxch kein Tor?
Nee, Bremen schießt kein Tor.
Okay, gut. Alles klar, dann haben wir das auch abgehakt. Jetzt kommt die spannendste Kategorie hier. Lass uns mal rübergehen zum Lieferservice.
Lieferservice.
Und da, mein Lieber, gibt's schon mal direkt auf die Ohren erst einmal ein paar Spielerduelle. Da habe ich zwei für dich rausgesucht diesmal, bevor wir dann auf unseren Fokus-Spieler jeweils einsteigen werden und auf die neue Kategorie, die ich mir da ausgedacht habe. Letzte Woche haben wir ja gesagt Joker, denn diese Woche haben wir eine ganz andere Kategorie, die wird auch spannend. Also, aber erstmal ein Spielerduell. Ich habe dir mitgebracht, ergibt sich eigentlich aus der Diskussion, die wir gerade hatten. Das erste Spielerduell. Ganz trocken, Boniface oder Schick?
Du machst es dir aber leicht. Also, ich muss dazu sagen, die Antwort fällt mir sehr schwer, denn am Mittwochabend steht ja das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln an. Und ich sage voraus, dass der Stürmer, der gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal nicht in der Startelf steht, dann am Wochenende starten wird. Aber wer das sein wird, weiß ich nicht. Und deswegen muss ich mich jetzt hier komplett nichts ahnend für einen der beiden Spieler entscheiden. Und ich entscheide mich irgendwie, weil es wahrscheinlich ein Fünkchen Sympathie mitschwingt für Victor Boniface tatsächlich.
Ja. Dann lass mich mal anders die Frage aufziehen. Wer macht in 45 Minuten mehr Punkte? Boniface oder Schick?
Da sage ich Boniface, weil ich bei Boniface so ein bisschen das Gefühl habe, der holt mehr Rohpunkte, wenn er halt nicht trifft, weil er halt dann schon, der hat halt irgendwie mehr Aktion am Ball als so ein Patrick Schick. So, der braucht halt diese Zuarbeit und der ist dann der eiskalte Vollstrecker und Boniface, der tanzt halt dann auch mal über außen rum und gibt da mal einen Beinschuss und macht da Hackespitze 1, 2, 3 und holt sich dann auch mal so Bälle ein bisschen tiefer.
Musst du übrigens auch gegen die Wolfsburger, ne?
Ja. Und Schick ist halt so irgendwie, sehe ich da immer oder habe ich da immer so die Punkte vor Augen. Wenn er halt nicht trifft, dann ist das auch mal recht dünn. Und deswegen gehe ich jetzt vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her davon aus, dass Schick vielleicht nicht treffen wird am Wochenende. Und dann macht Boniface mehr Punkte als Schick. Aber
ich mit. Ja.
Für die Community beide natürlich aufstellen. Also nicht, dass jetzt alle Schick-Besitzer denken, oh Gott, Simon sagt Boniface over Schick und was soll ich jetzt mit meinem Schick machen? Ey.
Keine Ahnung, dieser Typ. Macht er da einen Podcast?
Cool down, beide auf jeden Fall aufstellen. Das ist klar.
Tipptopp. So, zweites Duell. Direktes Aufeinandertreffen. Gerassi versus Dennis Undav.
Alter, geil. Ich muss ja sagen, Gerassi ist im Jahr 2025 echt on fire, ne? Also
super.
Der hat, glaube ich, die letzten in den letzten 6 Spielen jeweils getroffen. Aber der ist echt gut am Knipsen. Und Undav ist halt auch so ein bisschen, da steht jetzt auch das Pokalspiel unter der Woche an gegen FC Augsburg, schon am Dienstagabend. ist ja jetzt in den letzten Spielen auch immer so ein bisschen zwischen Bank und Startelf gependelt. Ich gehe mit Guirassy, weil ich gehe einfach so, der ist gerade heiß und ich schwimme da so ein bisschen mit auf der Welle und entscheide mich tatsächlich für Guirassy, auch wenn die Vergangenheit häufig gezeigt hat, dass Dortmund gut rasiert wird vom VfB Stuttgart.
Aber eigentlich,
Ich believe da in Kovac und seine Art, Fußball spielen zu lassen. Ich glaube, das kann ganz gut sein gegen Stuttgart.
Ja, deswegen exakt so, hätte ich jetzt auch genau so beantwortet. Ist im Nachhinein immer einfacher sozusagen, aber ist es tatsächlich so. Ich habe dieses Duell auch nicht einfach so rausgesucht, denn ich würde jetzt gerne nochmal abschließend, ich habe nur zwei Duelle mitgebracht, weil die Zeit für das dritte Duell würde ich jetzt einfach nutzen, mit dir noch einmal ganz kurz über diesen Trainereffekt Kovac zu sprechen und was für Auswirkungen hat denn das auf das Spielsystem? Gibt es irgendwas, wo wir jetzt gegen die Stuttgarter Richtung Spielsystem was erkennen könnten? Wird sich was verändern? Wenn ja, was hat das für eine personelle Auswirkungen?
Also so wie ich Kovac in den vergangenen Jahren in der Bundesliga als Trainer kennengelernt habe, ist das halt ein harter Hund. So mit dem kannst du keine Faxen machen. So da herrscht Zucht und Ordnung. Und wer nicht mitzieht und wer sich nicht dran hält, der wird halt knallhart aussortiert. Siehe Max Kruse oder da gab es auch andere. Hier der Thomas Müller ja auch damals in München auf die Bank gesetzt und so. Der hat da so seine eigenen Ideen und die verfolgt er sehr strikt. Und ich glaube, dass das, es gab viel Kritik für die Bekanntgabe von Kovac als neuen Trainer in Dortmund. Auch gerade auf Social Media und so wurde das alles so ein bisschen belächelt und ist der wirklich jetzt der Richtige und so. Ich glaube, dass das ganz gut passen kann, weil das, was Dortmund, finde ich, unter Schein besonders gefehlt hat, waren so ein bisschen die Basics und so dieser Fokus aufs Wesentliche. Und ich glaube, dass Kovac ein Trainer ist, der genau diese Basics einfordert und die auch wirklich mit aller Macht durchsetzt. So, und die werden rennen, die werden laufen, die werden sich in jeden Zweikampf werfen, die werden wieder einen Willen und einen Biss an den Tag legen, der Borussia Dortmund würdig ist. Und ich glaube, dass das unabhängig von irgendwelchen Spielern, von irgendeinem System, Idee mit Ball und alles schön und gut, ich glaube, das können die Dortmunder Spieler. Die sind ja individuell so gut, dass sie guten Fußball spielen können. Aber ich glaube, dass es allein schon reicht, wenn diese Dortmunder Mannschaft wieder sich auf das Wesentliche konzentriert und wieder eine Tugend an den Tag legt, um Bundesligaspiele zu gewinnen. Und dafür ist Kovac genau der Richtige und deswegen wird das funktionieren. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Ja. Okay, sehr gut. Ja, dann halten wir das mal so fest. Eine neue Kategorie, die ich mir mal ausgedacht habe, bezüglich unserem Fokus-Duell, Fokusspieler-Duell. Diesmal nehmen wir die Kategorie torgefährliche Devs. Und du hast mal wieder das Nachsehen gehabt, wie wir es ja gerade im Eingang der Episode gelernt haben. Mal wieder. Deswegen darfst du auch anfangen und deinen torgefährlichen Dev diesmal in den Fokus rücken. Wer soll's denn sein, mein Lieber, der gegen mich wieder verliert?
Ja, ich habe wirklich Sorge, dass ich auch dieses Duell verlieren werde, obwohl ich den wahrscheinlich torgefährlichsten Dev ausgewählt habe in der bisherigen Saison. Und das ist Willi Orban, der wirklich für Leipzig schon fast zum Top-Torjäger aufgestiegen ist in dieser Saison. Hat schon 5-mal geknipst und ist damit schon, glaube ich, in den Top 5 unterwegs. Das auf jeden Fall bei Leipzig. Boah, Willi Orban als Kapitän, da die Konstante ist sowohl mit dem Fuß gefährlich, weil er dann auch häufig noch vorne bleibt. Selbst wenn die Ecke dann irgendwie geklärt wurde, bleibt er trotzdem noch vorne und wartet dann so ein bisschen auf die zweite Welle. Aber ist natürlich auch direkt per Kopf sehr, sehr schwer zu verteidigen und netzt da auch mal gerne ein. Von daher, ich glaube, Willi Orban ist der Inbegriff eines torgefährlichen Devs und deswegen habe ich mich ganz bewusst für ihn entschieden. An den wirst du sicherlich auch gedacht haben, weil aber der ist wahrscheinlich so am naheliegendsten. Im Matchup gegen, haben wir auch in unseren Go-To-Teams, gegen St. Pauli, habe ich da schon die Fantasie, dass das vielleicht sogar mit einem Torerfolg klappen könnte und predicte 200 plus Punkte für meinen Fokusspieler.
Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Aber nichts gegen meinen Kim Min-jae. Der Junge wird schön rasieren, Junge. 6-1 und davon mindestens ein Kopfballtor. Kim, schwör ich dir, nackt auf die Hand. Und okay, eine Performance 250 Pluspunkte. Ohne zu schwitzen.
Wie machen wir es mit den Punkten? Sollen wir sagen, wenn unser Fokusspieler das Duell für sich entscheidet, weil er mehr Gesamtpunkte als der andere gesammelt hat, dann gibt es einen Punkt.
Genau.
Wenn er die Punktzahl erreicht, die wir predikten, sprich bei mir 200 plus Punkte Orban, bei dir 250 plus Kim, gibt es nochmal einen Punkt. Und wenn der Spieler dann auch noch trifft, oder für den Torerfolg gibt es auch noch einen Punkt? Sollen wir das auch noch mit reinnehmen?
Nee. Das ist ja schon durch die Punkte abgedeckt.
Okay.
Willst du dir jetzt willst du hier richtig loslegen? Nix da.
Also, ich halte es auch für wahrscheinlich, dass Orban eine 200er Bombe macht ohne Torerfolg gegen Sampoli und dasselbe bei Kim auch.
Passieren. Das könnte passieren.
250 gegen Bremen ohne Torerfolg.
Genau. Okay. Ja, wir bleiben aber diesen zwei Punkte Vergaben da, die wir haben. Ne?
Okay. Also spannend. Duell gewinnen und Punktzahl erreichen, dann kriegt man zwei Punkte.
Genau. Nur mal für alle noch kurz zum Einordnen. Es steht 7-4 für Melo. Das bedeutet, ich spreche ja nicht im Konjunktiv. Also bitte. Ich werde auf 9-4 von dannen ziehen am kommenden Wochenende.
Oh Gott, dann das ist ja dann schon kilometerweit. Das darf ich nicht zulassen. Ich brauche, liebe Community, ich brauche da eure Unterstützung. Ihr müsst mir ein gutes Gefühl geben am Wochenende, indem ihr euch wirklich jetzt mal wieder seit Ewigkeiten auf meine Seite schlagt und für Orban abstimmt. Wenn das Duell zur Abstimmung freigegeben wird über das Instagram-Profil punktelieferanten.podcast, ihr müsst für Orban stimmen, weil nur so kann das was werden. Wenn ihr euch immer auf Melos Seite schlagt, dann verliere ich diese Duelle auch auf jeden Fall. Deswegen, ihr müsst mich supporten.
Liebe Community, ich lasse Ergebnisse für mich sprechen. Macht es gut, ihr Lieben.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.